Marco.
Zillmann.
Herzlich willkommen im Goodcast.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, es ist echt ein Herzensanliegen. Auch eine sehr besondere Folge für uns, weil heute nicht Julius hier ist. Wir sprechen heute über dich und deine Arbeit und was du machst. Und erstmal würde ich vorweg die Frage stellen, wer bist du, wo kommst du her und was bewegt dich?
Also der erste Teil ist leicht, der zweite wird schon ein ganzes Stück schwieriger, aber ich versuche mal einzusteigen. Hi, hallo alle da draußen, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich bin Marco Schulze, 53 Jahre, geboren in Niedersachsen, zwischen all den großen Städten, da irgendwie im grünen Weserbergland und bin seit 1998 in Berlin. Ich glaube, ich bin heute hier, weil ich auch Sozialarbeiter bin und seit 1998 tatsächlich hier in Berlin in den Hilfesystemen für wohnungslose Menschen arbeite, da viel Zeit und auch viel Lebenspower verbracht habe. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir heute reden wollen. Ansonsten bin ich glühender Star-Wars-Fan, Unterwasserfotograf und Hundebesitzer.
Wow. Was für Hunde?
Leider sind zwei gerade gestorben, deswegen ist es ein schwieriges Thema. Shit, ich hatte einen weißen Schäferhund, danke, yeah. Das war mein Herzenshund. Oh. Die ist leider gerade gegangen, jetzt haben wir noch einen Tornjak. Das ist ein kroatischer Herdenschutzhund aus der Tierrettung.
Okay, ja, das ist ein Wunderpunkt, das tut mir leid. Das, kann ich gut nach. Also ich bin eher Katzenmensch, aber wir haben auch schon so den einen oder anderen Kater verloren, sage ich mal. Oder was heißt verloren, aber er ist weitergegangen. Und es ist, glaube ich, nicht so einfach. Niedersachsen, ist lustig. Mütterlicherseits kommt meine Familie auch aus Niedersachsen, die Ecke, also so zwischen so Braunschweig, Salzgitter, so die Gegend.
Ah, das ist gar nicht so weit.
So Zelle, Winsen an der Aller.
Ah, sehr witzig.
Ja. Lustig.
Ja. Da trifft man sich.
Ja. Du bist bei My Way.
Yes.
Was ist My Way und was macht My Way?
My Way ist eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, früher waren das Vereine, die das gemacht haben. Mittlerweile machen das keine Vereine mehr. Es hat rechtliche Gründe. My Way ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die soziale Dienstleistungen im Auftrag für das Land Berlin erledigt. Das klingt erstmal total technisch. Mhm. Praktisch heißt es, bei My Way arbeiten knapp 200 sozialarbeitende Psychologen, alle möglichen tollen Menschen. Und wir kümmern uns darum, Menschen vor Obdachlosigkeit zu bewahren, bei Obdachlosigkeit von der Straße zu kriegen, und wir kümmern uns um Menschen, die wegen psychischen Erkrankungen nicht mehr eigenständig ohne Hilfe leben können.
Kannst du mich mal durch so einen, ich will jetzt fast sagen, typischen Fall einfach mal mir erklären, wie das so durchläuft? Also melden sich Leute, die obdachlos sind, oder sucht ihr die auf?
Das ist tatsächlich eine insoweit gemeine Frage, als dass es keinen wirklich typischen Fall gibt.
Ja.
So, aber das ist auch schon so ein bisschen eine ganz wichtige Antwort, dass von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit betroffen, sind eben mittlerweile alle Menschen. Das war früher so ein bisschen anders. Mittlerweile haben wir aber durch den krassen Wohnungsmarkt in Berlin, sicherlich auch durch den Druck der modernen Leistungsgesellschaft, alle Menschen. Wir haben viele Minderjährige, die betroffen sind. Männer, Frauen, Junge, Alte, durch alle Schichten der Gesellschaft durch haben wir tatsächlich Menschen, die wohnungslos werden können, geworden sind oder davon bedroht sind. Hm. Klar, natürlich sind es weniger reichere Menschen, das gibt es auch, aber das ist die totale Ausnahme.
Hm. Wie bist du dazu gekommen? Also du hast gesagt, du hast Soziologie studiert?
Sozialarbeit
studiert. Wie hat es sich da reingezogen? Warum Sozialarbeit?
Also? Das ist eigentlich eine ganz schön coole Geschichte. Und die ist auch so ein bisschen typisch für das ältere Deutschland. Ich bin ja schon ein paar Jahre älter. Ich war mit der Schule fertig und habe Abitur gemacht, ganz normal, ganz ordentlich, und hatte echt Angst vor dem Arbeiten müssen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, 40 Stunden die Woche in irgendeiner Firma arbeiten zu müssen, da hast gar keinen Freiraum mehr, kannst die ganzen schönen Sachen im Leben nicht mehr machen. Ja. Ich glaube, da können auch viele jüngere Leute heutzutage was mit anfangen mit dem Gefühl.
Ja, das habe ich auch gehabt. Absolut, ja.
Wahnsinn.
So. Ja, so ein bisschen lost gefühlt und auch dieses so das Studium noch versucht, so ein bisschen rauszuzögern. Also im Studium schon noch so, kann ich es noch ein Semester vielleicht? Vielleicht bin ich noch nicht ready so. Ich will noch nicht raus.
Super. Ja. Genau, das habe ich auch gemacht. Also im Studium dann später. Aber erstmal war ich mit der Schule so fertig, dachte dann, na gut, erstmal stände die Bundeswehr an. Da war mir klar, da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
So, da wollte ich mich, also ich hatte einfach so das Gefühl, für Interessen von mächtigen Menschen mich irgendwo verheizen lassen, wollte ich mich nicht. Habe mir nicht getraut, habe dann verweigert. Hatte damals schwere Neurodermitis an den Füßen. Mhm. Das heißt, ich konnte eigentlich nur mit Sandalen laufen und meine Muskeln war trotzdem T2. Das heißt, ich war nahezu voll wehrtauglich. Dann habe ich gedacht, gut, dann verweigere ich mal besser.
Ihre Füße fallen ab, aber sie können trotzdem noch
nach Russland im Winter in den Krieg marschieren, das wäre irgendwie noch gegangen.
Das war, wir haben hier eine Salbe für sie.
Ja, das fand ich echt lustig. Oh, genau, Mann, und dann habe ich gedacht, okay, ich verweigere und habe dann Zivildienst gemacht. Mhm. Habe erstmal in der Jugendherberge angefangen zu arbeiten, weil das für mich noch irgendwie eine der angenehmeren Zivildienstformen schien. Ich hatte einen Freund, der da gearbeitet hat. Und da bin ich rausgeflogen. Da haben sie mich rausgeschmissen, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, sie brauchen nur einen Zivildienstleistenden, wollten Geld sparen, haben mir erklärt, ich wäre faul und unnütz. Und dann saß ich an der Luft und musste irgendwo anders Zivildienst machen. Und es gab dann im Landkreis nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und dann bin ich in einem Sonderkindergarten für Kinder mit, damals hieß es, Behinderungen gekommen. Hatte ich Riesenschwellenängste, hatte ich ganz großes Problem als junger Mann und habe mich dann darauf einlassen müssen. Und das hat mir total gut getan. So, habe ich einen Zivildienst gemacht, wollte dann eigentlich noch Lehrer werden. Das hat aber wegen Numerus Clausus spontan nicht mehr geklappt. Dann habe ich gedacht, okay, eigentlich fand ich diesen Zivildienst ganz schön cool. Hat mir echt Spaß gemacht, hat sich sinnvoll für mich angefühlt und ich wusste, ich möchte auf keinen Fall für irgendeine anonyme Firma mein Leben lang Produkte verkaufen müssen, auf die ich selber keinen Bock habe. Und dann habe ich gedacht, Sozialarbeit ist wahrscheinlich auch ein Job, der vermutlich nicht langweilig wird. Das hat gestimmt.
Und dann hast du irgendwann noch Musik gemacht, glaube ich, oder?
Nee, ich habe eine Affinität zu Punkrock.
Zusammen
mit meinem Geschäftspartner Stefan, wir sind beide kommen aus der Punk- und Hardcore-Szene.
Okay.
Und das war für mich, also gemacht habe ich selber nicht, Stefan schon, aber das war für mich als Teenie total wichtig, mich so ein bisschen aus dem ganzen Scheiß, den man vom System Schule, von Mobbing und so abkriegt, mich daraus zu lösen und das Gefühl zu kriegen, man muss nicht so ein stromlinienförmiger Streber sein.
Ja.
Ich war umgeben von lauter komischen Leuten und ich habe gemerkt, Punkrock und generell das, was damit zusammenhängt, war für mich total befreiend.
Du warst so richtig gegen den Strom und du hast das auch gespürt und gelebt, ja.
Das konnte man mir auch ansehen, genau. Das war auch wichtig.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Die Wohnungslosigkeit. Ich meine, du machst das jetzt seit den 90ern. Mhm. Und wir haben jetzt gerade 2026. Wenn du mal zurückguckst in die 90er, frühen 2000er, seit damals bis heute, was hat sich da verändert an Wohnungslosigkeit und wie Menschen in die Wohnungslosigkeit kommen?
Einiges ist gleich geblieben, aber tatsächlich haben sich gerade in Berlin ja echt ein paar Sachen total krass verändert. Mhm. Als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, war das wirklich eher noch so, wie man sich das früher vorgestellt hat. Da waren das die Wohnungslosen. Das waren Alkoholiker, das waren Menschen von der Straße, das waren wirklich die, die irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, ganz politisch unsauber ausgestoßen waren von der Gesellschaft. Mhm. Mittlerweile ist Wohnungslosigkeit einfach sowas Normales geworden. Jeder kennt jemanden im Bekanntenkreis, Freundeskreis, der schon mal eine Wohnung verloren hat, der wegen Eigenbedarf rausgeflogen ist, der keine findet. Mhm. Und mittlerweile ist es deswegen viel mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt.
Ja.
Was die wenigsten wissen ist, in Berliner Obdachlosenheimen wohnen gerade, ich glaube, es sind knapp 18.000 minderjährige Menschen, die untergebracht sind, weil die Jugendämter für die keine Lösung mehr hatten. Das ist also in der Mitte der Gesellschaft ein Riesenproblem geworden und hat dadurch nochmal eine ganz andere Form angenommen.
Gibt es eine Begegnung, die dir besonders hängen geblieben ist, die du hattest mit jemandem im System, mit einem Wohnungslosen, dem du geholfen hast? Oder wahrscheinlich gibt es hunderte oder tausende Stories, aber irgendwas, was für dich so der Moment war, was so ganz krass raussticht für dich oder wo du dich vielleicht zurückerinnerst und das ist etwas, was dir ganz krass im Herzen hängen geblieben ist.
Ich muss gerade lachen, wie viele Stunden haben wir heute?
Ja, ich weiß.
Also arbeite seit einigen Jahren nicht mehr selber in der
Noch 40 Minuten.
Okay, das wird knapp. Also ich arbeite seit einigen Jahren nicht mehr selber als Geschäftsführerin mit Menschen, die betroffen sind. Aber ich habe es lange Zeit gemacht und könnte wahrscheinlich irgendwie so 3 Abende mit spannenden Geschichten füllen, für die ich im Nachhinein auch total dankbar bin, dass ich das Privileg hatte, diese Menschen kennenlernen zu dürfen. Und ich frage mich jetzt gerade, welche von diesen vielen Geschichten ich da irgendwie rauspicken soll, die gut funktioniert. Ich nehme mal irgendwie den Peter. Den Namen habe ich mir gerade ausgedacht. Aus Datenschutzgründen natürlich. Aber ich könnte eine Menge Geschichten erzählen. Aber das ist wirklich eine ganz schöne, weil sie ein positives Ende hat und eine gute Lektion hat. Peter war früher bei der Polizei in der DDR noch. Und andersrum, er war bei der DDR Unteroffizier in der Nationalen Volksarmee. Wurde dann nach der Wende Polizist und hat dann irgendwie nach einer gescheiterten Ehe eine ziemliche Lebenskrise erfahren und hat, glaube ich, zu viel getrunken. Die Zähne waren kaputt und ist bei der Polizei tatsächlich rausgeflogen.
Mhm.
Und der stand vor mir im Anzug mit Krawatte, mit Trenchcoat und Koffer. Und ich dachte, was ist das für ein Mensch? Das kann doch kein Wohnungsloser sein.
Ja.
War er aber. Und den habe ich dann mehrere Jahre begleiten dürfen. Das war damals noch möglich. Und ich weiß, dass damals die Ämter Peter immer gesagt haben, du musst aufhören zu trinken, du hast offensichtlich ein Alkoholproblem. Also natürlich gesiezt. Und ich habe gemerkt, je mehr Druck der bekommt vom Amt, also von den Menschen, die er nur über den Schreibtisch kennt, umso mehr geht er in Gegendruck, umso mehr denkt er sich, nee, von euch lasse ich mir nichts sagen, es ist mein Leben.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dem Raum zu geben und Stabilität zu geben und einfach ihm zu zeigen, ey, ich bin für dich da. Das ist deine Entscheidung, was du mit deinem Leben machst. Mhm. Ich mache dir keinen, den Druck mache ich dir nicht. Mhm. Ich sag dir schon, wie ich es empfinde, wie du so lebst und wie das was passiert, aber es ist dein Leben, es ist wirklich deine Entscheidung. Mhm. Und dadurch, dass ich in der Lage war, mich davon abzugrenzen, irgendwie selber Druck auszuüben, wie er zu sein hat, sondern einfach ihm zur Seite stehen konnte, konnte ich ganz gut an all den Problemen, die mit seinem Alkoholkonsum einhergingen, immer bei ihm sein und sagen, okay, was machen wir jetzt mit dem Problem? Was machen wir jetzt damit? Und will jetzt nicht ins Detail gehen, das wäre jetzt ihm gegenüber unfair, wenn ich es erzählen würde, aber es war klar, dass es einfach immer mehr schief ging in seinem Leben. Mhm. Und durch diese Verlässlichkeit und durch den Mangel an Verurteilung, der durch mich einherging, war der irgendwann in der Lage zu sagen, Mensch, okay, ich merke schon, das geht alles nicht in die richtige Richtung. Vielleicht doch Therapie. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Der hat dann irgendwann Therapie gemacht und der hat es geschafft, dauerhaft vom Alkohol loszukommen. Und der arbeitet tatsächlich heute noch im selben Bereich als Hausmeister. Und das ist total coole Geschichte, wie jemand, auf den niemand gewertet hätte zu dem Zeitpunkt, der auch wirklich ganz unten angekommen war. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Der hat es einfach nochmal gepackt. Und da war, also sage ich jetzt nicht voller Stolz, aber ich glaube, weil da eine wichtige Lektion drin steckt, da war gute Sozialarbeit jenseits von einer Behörde wirklich wichtig, weil am Ende war der Schlüssel irgendwie keinen Druck aufbauen, sondern wirklich ihm zu zeigen, ey, du bist okay, lebe dein Leben, ich bin für dich da.
Ja.
Wenn es schief geht, bin ich auch da und dann gucken wir gemeinsam, wohin die Reise geht. Und das war der Schlüssel. Klingt total banal, aber in unserer Leistungsgesellschaft gibt's das eben oft nicht.
Ja.
Und auch wenn Menschen scheitern, dann wird denen oft gesagt, so, jetzt musst du dir aber Mühe geben, wieder aufzustehen.
Ja.
Das können die Leute oft nicht, weil sie keine Kraft mehr haben.
Ja. Finde ich super spannend. Ich habe auch, also bei so Anfang 20 habe ich mal so komplett alles gedroppt. Ich bin aus der Schule raus. Ich habe gesagt, ich mache nichts weiter. Ich will, vielleicht werde ich Koch oder weiß ich nicht, aber irgendwas. Bin direkt zum Amt, Hartz IV, hatte eine eigene Wohnung. Aber es war echt so ein Moment, wo ich dachte, das ist auch so ein Scheideweg für mich gewesen. Also so, wie geht's jetzt weiter? Und es war, Gott sei Dank habe ich Hilfe bekommen und meine Mutter stand auch hinter mir und hat mich supported. Aber in der Zeit war es echt auch so eine Planlosigkeit und ich wollte irgendwie nicht weiter so im System, wie es war, aber habe dann irgendwie noch eine Abbiegung gefunden, habe dann mein Abi trotzdem nachgeholt und habe dann doch studiert. Aber es war so für einen Moment, das waren glaube ich so 6 Monate, wo es echt so ein Loch war, wo ich dachte, okay, wenn sich jetzt nochmal der Boden weiter öffnet, dann weißt du nicht mehr, wo es weiter hingeht, also wie schlecht es noch werden kann. Und ich glaube, für viele Menschen ist Wohnungslosigkeit fast so eine, ja, was Abstraktes, weil sie es nicht selber nachvollziehen können.
Ja.
Und da wäre meine nächste Frage jetzt auch gewesen, wann deiner Meinung nach führen Krisen in die Wohnungslosigkeit? Wann ist so der Moment, wo du gesehen hast, okay, so, und vielleicht, wie kann man als jemand, der vielleicht in der Familie oder als Freund daneben steht, helfen?
Mhm. Also. Ja, das ist eine super Frage. Also erstmal, hattest du Angst damals? Hast du es gespürt?
Ich bin gerade ausgezogen und dann hatte ich so eine ganz gute Wohnung, aber ich habe halt gespürt, dass ich war alleine und bin aber auch durch eine Zeit, so eine sehr turbulente Zeit gegangen, also viel unterwegs gewesen, viel Alkohol, viel Party und so. Und es war so, aber es war so der Bruch mit allem, also auch der Bruch mit der Gesellschaft irgendwo. Und ich hatte aber Glück, dass ich Leute hatte, die mich irgendwie zurückgezogen haben.
Okay.
Und spürte aber damals so ein, auf jeden Fall so ein Sog in so eine Richtung, wo ich dachte, ich habe dann auch, als ich Hartz IV bekommen habe, war ich Teil von so einer ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Ja, das kenne ich mal.
Und da sah ich einen, der hatte genau am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Und der war aber schon Mitte 40 und ich war damals ganz jung, Anfang 20 irgendwas. Und habe den so gesehen und ich saß mit diesen Leuten dort jeden Tag und das waren halt wirklich liebe Menschen. Aber das war fast wie so, ich hatte das Gefühl, nee, vielleicht will ich doch was mit meinem Leben. Also war wie so eine Warnung, obwohl ich gar nicht sagen will, dass die, das klingt so negativ, wenn ich sage, die waren eine Warnung für mich, aber die waren halt so Mitte, Ende 40 und ich dachte so, ich habe gesehen, wie die auch so fertig waren mit dem Leben und ich gemerkt habe, ich kann denen nicht helfen, weil ich selber bin ja nur ein kleines, im Vergleich ein Küken gewesen, ja. Und wusste aber, okay, doch, ich will irgendwas, ich muss hier raus und ich muss was machen. Ich kann ja nicht absitzen, meine Zeit absitzen. Und das hat mir dann den Ansporn gegeben, nochmal irgendwie rauszukommen.
Ach, spannend. Ja, okay.
Und deswegen habe ich mir so überlegt, wo sieht man, wo die Krisen in die Wohnungslosigkeit führen.
Ich kann mal anfangen. Also ich versuche es mal der Reihe nach so ein bisschen durchzugehen, was mir dazu durch den Kopf geht. Punkt 1 ist erstmal bei Befragung auf der Straße, wenn man Menschen gefragt hat, was ist der eigentliche Grund, warum du auf der Straße gelandet bist, ist die häufigste Antwort Verlust von einem Familienangehörigen, Freund, Beziehungspartner, irgendwas ganz Enges. Ist Platz 1 von den Gründen, der von Menschen auf der Straße selbst genannt wird. Also dass sie sagen so, ja, das war der Moment, wo es bei mir Knack gemacht hat und ich irgendwie keine Kraft mehr hatte.
Ja.
Das zweite ist tatsächlich, ich lerne irgendwie, wenn ich Urlaub mache, ich gehe oft tauchen, da lerne ich oft irgendwie wohlhabendere Menschen aus Süddeutschland, der Schweiz, Österreich kennen. Ja. Und die können sich immer gar nicht vorstellen, und fragen mich das doch noch immer, wenn wir reden, wie kann das den Menschen passieren? Es gibt doch irgendwie für alle Hilfe, es ist doch alles easy, wie kann der Mensch so weit unten landen? Und das erschreckt mich immer total, weil ich sehe, wie sehr wir in unserer Gesellschaft uns voneinander entfernt haben, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, wieso der andere, der weniger privilegiert ist, ein anderes Leben führt. So. Aus Erfahrung weiß ich, das ist auch da wieder so ein bisschen wie beim Tauchen. Meist ist es nicht der eine Grund, sondern meist ist es die Verbindung von mehreren Gründen.
Ja.
Tatsächlich. Meistens mehrere Faktoren, die zusammenkommen in unglücklicher Form, die einen Menschen irgendwie so einschränken in seinen Ressourcen und Selbsthilfemöglichkeiten, dass es einfach irgendwann nicht mehr packt. Der typische Gradmesser ist, dass Menschen, die in einer völligen Notlage sind, irgendwann die Post nicht mehr aufmachen. Weil sie Kraft nicht mehr haben, sich mit dem nächsten Problem und dem nächsten Problem und dem nächsten Problem zu konfrontieren.
Ja, das ist krass, da kriege ich gerade Gänsehaut, weil ich kenne das.
Ja.
Also ich kenne dieses Gefühl von so, man weiß, da ist ein Brief irgendwie und man will es eigentlich sich nicht drum kümmern und man muss es aber, sonst ist es so eine Kuh, die man vom Eis kriegen muss. Und dann sammelt sich das an und dann weiß man, okay, man sieht schon das von der Bank oder das ist irgendwie eine gelbe Eilmeldung, Einwurf oder irgendwie so ein Quatsch und man weiß schon, oh shit.
Das war der Klassiker und es gibt irgendwann einen Moment und der steckt in uns allen Menschen, egal ob reich, wohlhabend oder sonst wo wir herkommen, in dem wir keine Kraft mehr haben zu kämpfen oder keine Kraft mehr haben, unseren Alltag zu bestreiten. Da können wir alle hinkommen. So, die Frage ist eben, was für Faktoren brauche ich, bis ich an den Punkt komme, dass es nicht mehr geht, aber wir alle tragen das in uns. Und das ist wichtig zu wissen, weil sonst passiert wieder, dass wir auf die da unten gucken und sagen, ach, es kann mir ja nicht passieren. So, und so sind wir alle irgendwie unterwegs, weil wir, glaube ich, wir alle sind ja am Struggeln. So, wir haben eine Leistungsgesellschaft, wir alle müssen irgendwie
produktiv sein, irgendwas
machen. Ja, müssen unseren eigenen Erwartungen entsprechen. Das kommt ja noch on top, dass wir irgendwie nicht nur irgendwie wirtschaftlich klarkommen müssen, sondern wir haben ja auch all den Druck in uns, dass wir irgendwie erfolgreich sein müssen und eine tolle Wohnung und so, alles muss ja toll sein. Und dieser Druck, wenn der irgendwann, also der kann einfach irgendwann noch zu viel werden, muss man klar sagen. Ich glaube, das Gefühl kennen wir, glaube ich, alle.
Und Social Media spielt da wahrscheinlich auch krass rein, weil es zeigt uns ja eigentlich, verkauft es uns ja eine Version, wie wir sein sollten, ja, also die Freundin soll Claudia Schiffer sein und man fährt ein Audi oder man fährt ein Lamborghini oder was weiß ich. Also man, da wird einem Leben vorgelebt, was ja komplett unrealistisch ist, ja. Und,
total.
Und was meinst du, welche Rolle spielen psychische Belastungen?
Ich glaube, wir sind schon echt gut eingegroovt, wir zwei miteinander. Ja. Genau, da wollte ich gerade weitermachen. Das passt nämlich perfekt zu den Social Media, die du gerade angesprochen hast. Maybell kümmert sich ja auch um Menschen mit seelischen Erkrankungen.
Ja.
Und die sind massiv auf dem Vormarsch. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel mehr das gerade von Jahr zu Jahr werden, die sagen, ey, ich komme nicht mehr klar. So, die Therapiesysteme sind völlig überlastet, das wissen wir. Aber jemand, der zu uns kommt, ist jemand, der sagt, ach, das reicht mir nicht mehr. Ich komme allein nicht mehr klar, weil ich höre Stimmen oder ich bin depressiv oder ich habe irgendwie andere Symptome von einer seelischen Erkrankung. Das werden jedes Jahr mehr und mehr und mehr. Und ja, ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, dass der Druck über Social Media, über die Reizdichte, über die Beschleunigung der Gesellschaft, Zukunftsangst, haben wir ja vorhin eingangs kurz drüber gesprochen, vor dem Podcast. Das alles, glaube ich, lässt die Leute immer mehr verzweifeln. Und das sehen wir als Sozialarbeiter sehr deutlich.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest. Und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an.
Du hast vorhin gesagt, dass viele Minderjährige mittlerweile in Wohnungslosigkeit geraten. Ist das aus dem familiären Hintergrund heraus? Ist das, weil sich die Eltern nicht kümmern oder weil die Kids auf die Straße gesetzt werden oder weil die von zu Hause wegrennen oder was passiert da?
Das ist eigentlich erstmal ein Skandal, muss man ganz klar sagen. Als ich begonnen habe, in der Obdachlosenhilfe zu arbeiten, der Wohnungslosenhilfe, sind ein bisschen verschiedene Begriffe, gab es das nicht. Da haben Jugendämter sich drum gekümmert. Wenn ein Kind irgendwie in Gefahr war, wohnungslos zu werden oder die Familie, dann hat ein Jugendamt sich darum gekümmert, dass dort irgendwie die Sozialsysteme kein obdachloses oder wohnungsloses Kind erleben. Das ist insoweit eigentlich ein politischer Skandal, über den in Berlin viel zu wenig gesprochen wird, dass wir als Gesellschaft mittlerweile das so wenig im Griff haben, so sehr versagen, dass wir, ich glaube, es sind knapp 18.000 Minderjährige in Obdachlosenheimen in Berlin. Hm. Ich finde, das ist wirklich eine riesengroße Zahl. Und ich finde, das ist eine Schande, wie wenig darüber bei uns gesprochen wird, wie wenig in Zeitungen berichtet wird. Das gehört echt an die Öffentlichkeit. Hm. Die Gründe sind, glaube ich, am ehesten darin zu suchen, dass einfach mehr Familien betroffen sind von Wohnungslosigkeit, wo all die Frühwarnsysteme, die wir in der Wohnungslosenhilfe haben, nicht funktionieren, wo die Prävention nicht funktioniert, wo dann eine Wohnung verloren geht und eine tatsächliche Obdachlosigkeit eintritt, sodass die Familien am Ende in Obdachlosenheimen müssen. Das ist eigentlich das Blödeste, was passieren kann, weil wir mit Trägern wie MyWay, wie mit unserem Träger, eigentlich Systeme haben, die früher Hilfe anbieten sollen.
Wie sehr spielt da der aktuelle Wohnungsmarkt mit rein? Es ist ja eine Situation in Berlin, die ich zumindest das Gefühl ist, dass sie immer weiter eskaliert, dass Wohnungsraum immer mehr weggenommen wird, besonders sozialer Wohnungsbau ist nicht mehr so groß. Zumindest hat man das Gefühl, jetzt Gegenden oder Gelände wie das RAW-Gelände sollen jetzt eingestampft werden, auf denen ja auch subkulturelle ja. Events stattfinden, damit dort weiter Wohnungen gebaut werden an der Spree und neue Reiche hinzuziehen können. Mhm. Wie sehr hast du das Gefühl, bildet sich das ab, auch bei der Wohnungslosigkeit?
Ich bin dann am Ende an der Stelle, wo wir es merken. Ja. Also erstmal, ich finde, Politik-Bashing macht jetzt nicht wirklich Spaß und ist irgendwie auch so billig. Aber es stimmt natürlich, die Mietpreisbremse in Berlin ist gescheitert, ist abgeräumt worden. Und seitdem habe ich das Gefühl, wir haben in der Stadt kein echtes Konzept dafür. Natürlich ist der Wohnraummangel ein Problem, aber auch die ungebremsten Mietsteigerungen, all das, was sich daraus ergibt, trifft aus meiner Sicht im Moment auf eine Gesellschaft, die darauf keine Antwortmöglichkeiten hat. Und ja, ich vermisse total politische Lösungen, Ideen, Ressourcengenerierung. Der Markt alleine löst es eben nicht, sondern der Markt führt zu Situationen, ja, wie wir es aus Amerika kennen.
Ja, ja.
Dann leben die Menschen irgendwann in Pappboxen auf der Straße.
Wie funktionieren Projekte wie Safe Places?
Oh, Safe Places ist eine ganz spezielle, besondere Geschichte. Für alle, die es nicht kennen, Safe Places sind speziell gebaute Holzhütten. Klingt das nicht so toll, ist es eigentlich auch nicht, aber es sind kleine Holzwagen, die wir in Neukölln auf bestimmten Brachen dort aufgestellt haben, um Menschen, die auf der Straße leben, erstmal ein Grundbedürfnis an Schutz zu erfüllen, dass sie zumindest eine Tür hinter sich zumachen können und sagen können, hey, hier bin ich für mich alleine, wenn ich nachts schlafe. Mhm. So, es gibt noch einen Müllplatz, wir kümmern uns darum, dass das sind immer so mehrere Hütten nebeneinander, dass das Umfeld okay ist. Mhm. Aber erstmal ist es Safe Places im Ergebnis davon geboren, dass der Neuköllner Stadtrat auf uns zugegangen ist und gesagt hat, ey, ich glaube, ich würde es hinkriegen, ein paar Brachen zu sichern. Ich kenne dieses Modell, hättet ihr nicht Lust, das mal auszuprobieren? Vielleicht hilft es ja irgendwo. Und ich muss deswegen gerade so ein bisschen mit den Flügeln rudern, weil wir, oder anders, um Safe Places ist es natürlich auch umstritten in der Sozialarbeit.
Okay.
Natürlich ist eine Holzhütte keine würdige Lösung für einen Menschen, dort zu leben oder ein gutes Leben zu führen. So, und das müssen wir immer wieder erklären und ich finde es auch richtig, dass wir es erklären müssen. Wir wollen uns als Gesellschaft natürlich nicht damit zufrieden geben dürfen, Menschen in Holzhütten zu sperren oder denen Holzhütte zu geben, zu sagen, ey, viel Spaß damit, jetzt geht's dir ja gut.
Ja. Sicherheit ist ja schon mal ein hohes Gut. Also
das ist die Idee.
Die Menschen von der Straße, zumindest in Raum zu bewegen, wo man sagen kann, da werdet ihr jetzt nicht unbedingt angegriffen oder ihr könnt euch irgendwie, man ist eine gewisse Art von Sicherheit statt, sei es in der U-Bahn oder sei es in einem Park. Also ich meine, vor Jahren, weiß ich noch, am Stadtpark Steglitz wurden zwei Obdachlose ermordet.
Weiß ich auch noch,
so. Ja. Und das sind so Sachen, wo man denkt, also wo man mit dem Kopf schüttelt und denkt, das, also alleine schon die, sag ich mal, die Schwächsten in der Gesellschaft auch noch öffentlich anzugreifen,
das ist hart,
ist schon mal ein krasser Gedanke.
Total.
Und dass wir dann sagen müssen, wir brauchen Holzhütten, ist ja auch nochmal so, okay, wir brauchen jetzt Holzhütten, um zumindest die Leute zu schützen, ist ja auch nochmal eigentlich, also es ist gut, dass man es macht, aber es ist scheiße, dass wir es machen müssen.
Man muss sich eigentlich schämen dafür und das habe ich auch bei der Eröffnung gesagt, dass ich mich eigentlich schäme, dastehen zu müssen. Das Gute daran ist, wir haben professionelle Sozialarbeit verbunden mit Safe Places. Mhm. Auch da muss niemand das Angebot annehmen, aber die gesamte Idee ist, Menschen dabei zu helfen, von der Straße wieder in eine Wohnung, in ein Hilfesystem, in Hilfen zu kommen. Das heißt, Safe Places ist gedanklich für uns nur der erste Schritt, um jemandem wieder die Chance zu geben, irgendwo anzukommen und weiterzukommen im Leben. Das ist für uns auf keinen Fall die Lösung auf Dauer und auch mittel- und langfristig nicht, sondern die Idee, jemand erstmal die erste Stufe zu geben von der Treppe und dann bei den nächsten Stufen zu helfen.
Was mich interessiert ist, wo hast du das Gefühl, dass eure Arbeit strukturell an Grenzen stößt?
Oh mein Gott. Also auch da wieder, wie viel Zeit haben wir heute? Überall. Also ich meine, wenn ich da anfange, also ganz klassisch, Menschen, die bei uns sind, kommen schwer in den Arbeitsmarkt wieder rein. Mhm. Weil sie soziale Situationen sind, in der die Beweglichkeit, hast du selber erlebt vorhin, bei dem, was du von dir berichtet hast. Mhm. Bist du plötzlich eine Arbeitsmaßnahme, so.
Klar.
Die Sachen, die du eigentlich bräuchtest, kriegst du nicht.
Ja.
Strukturelle Mängel haben wir im Wohnraum. Als Menschen, die bei uns sind, auch wir müssen ja irgendwie mit denen gemeinsam deine Wohnung finden. Mhm. Auch das ist natürlich wahnsinnig schwierig geworden. Und unsere Sozialarbeiter sind fantastisch darin, aus dem Unmöglichen auf das Mögliche zu machen. Die sind richtig, richtig gut. Aber zaubern können wir eben auch nicht. Das heißt, der Wohnungsmarkt ist ein Thema. Und dann ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, das Hilfesystem, nach dem wir arbeiten, das ist Paragraph 67, wird jetzt keinen draußen interessieren. SGB 12, Hilfen in besonderen Lebenslagen. Die Gesetze sind uralt, aber die Gesetze sind eigentlich okay. Aber die Struktur, nach der wir in Berlin arbeiten, hat sich zufällig seit 1998, also seit ich hier bin, nicht verändert. Mhm. Das heißt, dieselben Ideen, wie wir das 1998 mal aufs Papier geworfen haben, nach denen arbeiten wir immer noch.
Ja.
Damals gab es fast noch kein Internet. Der Wohnungsmarkt war intakt. Hartz IV war noch nicht erfunden.
Ja. Das
war eine völlig andere Welt. Und ich finde es eigentlich absurd, dass wir in einem reichen Land wie Deutschland mit vielen Ressourcen nicht mal dafür die Innovationskraft haben, uns mal ein bisschen Gedanken zu machen, wie man es schlauer organisieren könnte.
Was meinst du, was müsste sich politisch ändern, damit man es schlauer macht?
Erstmal geht es natürlich auch da um Geld, muss man ganz klar sagen. Es geht um Ressourcen. Es ist in der Wohnungslosenhilfe nach § 67 so, dass seit Jahren die Hilfszahlen zurückgehen. Es werden Jahr für Jahr weniger Menschen geholfen, obwohl die Bedarfe mehr werden. Das liegt daran, dass strukturell einfach die Zielgruppe zu wenig Lobby hat, muss man ganz klar sagen. Wir kommen jetzt gerade in eine kommunale Notlage. Berlin hat jetzt immer, Notlage ist ein zu hartes Wort, das nehme ich mal zurück. Die Kommunen haben weniger Geld. Das heißt, wir sehen gerade, dass Berlin hart einsparen muss und möchte, leider auch im sozialen Bereich. In der Wohnungslosenhilfe habe ich es bis jetzt nur anteilig erlebt, also in den Hilfen nach § 67 noch nicht. Aber auch da sehen wir wachsende Bedarfe in Berlin. Mehr Menschen, die seelisch erkranken, mehr Menschen, die wohnungslos werden und Spardruck der Kommune, die weiterhin Geld sparen möchte. Und ich bin mir sicher, dass die nächsten Jahre in Berlin, dass wir es auf der Straße ganz deutlich sehen werden, dass dort mehr Menschen leben werden, dass wir mehr seelisch Erkrankte im Straßenbild erleben werden und uns wundern werden, was da jetzt schiefgegangen ist. Wir Sozialarbeiter können das gerade sehr genau voraussagen.
Wie sollten Menschen reagieren, wenn sie Obdachlosen begegnen? Gibt es irgendwas, was der Otto-Normalverbraucher tun kann oder machen kann, um sich irgendwie, wenn er das Gefühl hat, er will sich positiv einbringen, man sieht etwas, man möchte helfen, aber man ist irgendwie auch hilflos in der eigenen, wie mache ich es denn nun?
Ja.
Oder spreche ich die Person an oder biete ich was an oder soll ich die am besten ignorieren oder in Ruhe lassen? Wie sollte man, wenn es ein Modell geben würde, nachdem man sich richten könnte, könnte man es am besten machen?
Die Frage höre ich ganz oft und ich finde es aber auch gut, dass ich die Frage oft höre tatsächlich. Also erstmal, die Obdachlosen sind nicht die Obdachlosen. Mhm. Jeder Mensch, den ihr dort draußen trefft, ist anders als der andere. Das heißt,
klar.
Es gibt nicht hier eine Antwort. Wenn ihr das wollt, wenn ihr das Gefühl habt, ich würde da ganz gern mal irgendwie gucken, was ich machen kann. Mhm. Die einfachste Antwort ist erstmal Hallo zu sagen. Sagen, hi, ich bin Marco. Mhm. Ich wollte mal Hallo sagen.
Ja.
Wie geht's dir denn heute? Wie ist denn dein Tag heute? So, das heißt, ich würde erstmal versuchen, die Hemmschwelle, dass da dort der Fremde sitzt, der Obdachlose mit all diesen Stempeln, die wir alle im Kopf haben, die würde ich erstmal beiseite legen und erstmal genauso wie ich einen Menschen auf der Straße, stell mir mal vor, ich würde einen Menschen auf der Straße ansprechen wollen, weil der gerade in sein Handy guckt und es gibt ja viele Gründe, warum man in der Straße jemanden hat, der sich verlaufen hat zum Beispiel. Einfach mal Hi sagen und gucken, was dabei rauskommt. Es gibt keine schlauen Tipps von wegen, ihr dürft ihn keinen Alkohol kaufen oder kauft ihn was zu essen oder ach, das ist alles so unterschiedlich, das kann man so allgemein alles gar nicht sagen. Ich finde auch alle Tipps in die Richtung eher Quatsch. Aber wenn ihr Bock habt, was zu machen, würde ich immer erstmal einen Kontakt aufbauen und dann vielleicht im Gespräch rauskriegen, was man machen kann.
Ja, ich glaube, die Berührungsangst ist für viele da, weil sie einfach denken oder weil es auch noch so viel Stigmata hat, dieses Thema. Wie gehe ich mit, jemand ist obdachlos, wie gehe ich damit um, was mache ich? Und dann, also könnte ich mir vorstellen, dass so eine gewisse Angst da ist, auch eine gewisse Schwelle zu überschreiten oder dann der Person zu nahe zu treten. Vielleicht will die ja gar nicht angesprochen werden oder, also da ist, glaube ich, noch so viel Unklarheit und so viel auch irgendwie Angst vor dem Unbekannten, wo wahrscheinlich eine ernsthafte, ehrliche, persönliche Interaktion vielleicht schon was Positives wäre.
Total, Menschen spüren die Ehrlichkeit. Und eigentlich gibt es zwei schlaue Sachen darauf zu antworten. Zum einen, Newsflash, die allermeisten Wohnungslosen würdet ihr im Straßenbild gar nicht erkennen. Weil die allermeisten, ich würde sogar sagen 80-85% der Wohnungslosen sehen ganz normal aus. Die gehen durch die Stadt, so wie ihr auch. Ihr seht gar nicht, dass die wohnungslos sind. Das heißt, da erlebt ihr gar kein Stigma, weil die Normalität irgendwie da ist. Und trotzdem sind die Menschen wohnungslos. Punkt 2, wenn Menschen wirklich in einer harten Lebenskrise sind, ist oft in puncto Stigma das größte Problem die Selbstverurteilung. Dass die Menschen sich selbst dafür hassen, dass sie nicht erfolgreich sind, nicht schön sind, nicht ein tolles Auto fahren, keinen super Job haben, nicht all den Kriterien erfüllen. Und das darf man echt nicht unterschätzen, dass die Stigmatisierung eben auf beiden Seiten funktioniert. Und dieser Selbsthass von Menschen, das zu erleben, das ist oft das Tragischste von allem. Es tut mir immer wahnsinnig leid, wenn ich das mitkriege, weil ich immer denke, es sind doch auch trotz allem wertvolle, tolle Menschen.
Muss eine psychologisch auch eine krasse Sache für dich sein, also sowas zu sehen oder auch dann die Schicksale mitzubekommen und irgendwie dabei zu sein. Und jetzt bist du natürlich als Geschäftsführer von der, sag ich mal, vom Streetwork eher so abgekapselt schon, aber du hast trotzdem viel gesehen, viel miterlebt. Was gibt dir persönlich Kraft, diese Arbeit zu machen? Weil ich glaube, es ist, also alleine, wenn ich drüber nachdenke, es ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt und mich dann auch, wenn ich viel drüber nachdenke, auch emotional macht, wo ich denke, das ist crazy, also du setzt dich tagtäglich damit auseinander. Was ist so die Orte, wo du irgendwie deinen Seelenheil schützt und dann auch irgendwie die Kraft zurückbekommst, da wieder rauszugehen und zu sagen, ich mach das und ich mach's besser?
Das ist total wichtig und das ist auch für junge Sozialarbeitende im ersten Berufsjahr meistens die Fälle, in die alle reinlaufen. Und ich glaube auch reinlaufen müssen irgendwie, es ist mir genauso gegangen. Dass man sich erstmal auspowert und denkt, ich will jetzt die Welt retten und will jetzt jedem Einzelnen so, dass man irgendwann merkt, es übersteigt die eigenen Kräfte und man hält es auf Dauer nicht durch. So, die Forstform ist eigentlich, ist wie im Flugzeug. Sauerstoff erst für einen selber, dann für die anderen. Wenn man selber irgendwie ein gutes Leben führt und mit sich klarkommt und mit sich halbwegs im Reinen, so richtig ist es ja keiner von uns, dann kann man auch anderen Menschen helfen, aber eben auf Dauer nur dann. So, für mich persönlich ist es zum Beispiel, ich bin begeisterter Taucher und Unterwasserfotograf. Wenn ich weiß, ich kann ein, zweimal im Jahr irgendwo die Unterwasserwelt erleben, da redet keiner, da habe ich Ruhe, da kann ich auftanken, kann ich aufsaugen und dann habe ich wieder Power, dann kann es weitergehen. Ich glaube, jeder hat für sich so seine Momente und die zu finden ist total wichtig.
Ja, das glaube ich auch. Wenn du dir gerade die Lage in Berlin anschaust und ich glaube, Prognosen sind immer schwer zu machen, aber was, wenn du einfach einen Wunsch frei hättest für die nächsten, 10, 15 Jahre, wie es sich weiterentwickelt, was wäre Markus' Wunsch?
Keine AfD.
Keine AfD. Ich glaube, ein Wunsch, den viele teilen.
Das wäre ein einfacher Versuch irgendwie, aber das schützt ja nicht vor dem, was dahinter liegt.
Ja.
Ach, weiß ich nicht, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, das hatten wir von eingangs auch kurz, bevor wir losgelegt haben. Wir erleben ja gerade eine Zeit, in der alle tiefe Zukunftsangst haben. So, die Welt gerät völlig aus den Fugen. Die wenigsten Menschen glauben noch irgendwie, dass ihr Leben wirklich positiv langfristig in eine gute Richtung geht. Das durchdringt gefühlt irgendwie wirklich alles. Und ich würde mir wünschen, dass es uns in so einer reichen Gesellschaft wie Deutschland wieder besser gelingen würde, einerseits zu sehen, was wir alles Tolles haben, was für ein tolles Leben wir führen können. Ich meine, jeder normale Mensch heute hat mehr Reichtum als ein König im Mittelalter. So, kann in den Supermarkt um die Ecke gehen und kann sich alles kaufen.
Ja, ja.
So, das sehen wir aber alles gar nicht mehr, das nehmen wir gar nicht mehr wahr. Und was ich auch noch erlebe ist, aber das ist eher eine größere Frage, ich war gerade in Südostasien zum Tauchen natürlich und sehe, wie warm die Menschen da miteinander sind, obwohl sie viel weniger Geld haben als wir. Sehe, wie die Gemeinschaft wirklich besser funktioniert, wie sie sich umeinander kümmern, wie die es zu schätzen wissen. Was für Menschen, die sich umgeben können, Familie, Freunde, all das. Ach, das verlieren wir immer mehr hier in Berlin und in Deutschland. Ich glaube, deswegen finde ich den Podcast, den ihr macht, auch so toll, dass die Antworten erst im Kleineren liegen und dann größer werden können. Also mein Gefühl ist, wenn es uns gelingen würde, unser Umfeld besser zu steuern und einfach besser miteinander zu sein.
Ja, mehr Empathie.
Voll. Ja. Genau. Und wir sind aber alle so im Rat Race in unserer Mühle, im Überleben, im Druck, den wir uns selber machen. Gefühl ist da immer weniger Zeit für. Aber ich glaube, da, wenn ich irgendeine Antwort hätte, dann läge sie wahrscheinlich da.
Was wünschst du dir für My Way in den nächsten 10 Jahren?
Hinter den Kulissen ist da eine Menge Struggle. Das ist zum Teil, also das, was wir nach außen, wofür wir da sind, das ist alles, glaube ich, guten Sinn stiften. Das ist tatsächlich der positive Teil. Aber ich wünsche mir ehrlicherweise am ehesten, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Kraft, unsere Energie im Wesentlichen da einsetzen zu können, wo sie hingehört, nämlich für die Menschen, die irgendwie in Not sind, die in einer Krise sind und die uns brauchen. Es gibt aktuell gerade große politische Unsicherheit zu den Hilfesystemen für seelisch Kranke. Da wird gerade gespart, das ist alles irgendwie politisch gerade in großer Umwerfung. Das macht Angst, das macht Unsicherheit. Also all die Dinge, die wir alle gerade erleben. Und für mich wünsche ich mir eigentlich nur, dass wir den Freiraum haben, den Job gut machen zu können, die Sicherheit haben, dass Bürokratie uns nicht mehr ablenkt, als es muss, dass wir unsere Kraft wirklich für das einsetzen dürfen, wofür wir eigentlich da sind.
Das war eines der ersten Gedanken, die ich hatte, als ich eins eurer Offices gesehen habe oder eure Außenstellen, als ich mich gefragt habe, wie kriegt man die Gelder, sowas am Laufen zu halten? Mhm. Weil es ja im Endeffekt, es ist ja ein Service für Menschen. Ich meine, die Obdachlosen zahlen euch ja nichts. Also die da ist ja kein Profit dahinter. Wie hält man so, ja, so eine Mühle finanziell am Laufen?
Das ist einerseits in Berlin ganz gut geregelt, andererseits auch nicht. Es gibt in Berlin schon Systeme, die dafür sorgen, dass es funktioniert. Das ist ein bisschen wie bei Krankenkassen und Ärzten. Mhm. Wir kriegen Geld pro Person, der wir helfen. Das ist in Verträgen vereinbart. Wir rechnen das dann ab mit Rechnungen, wie das alles so ist, wie man sich das vorstellt. Andererseits ist es aber in Berlin einzigartig auf der ganzen Welt total marktwirtschaftlich organisiert. Das heißt, wir müssen Menschen finden, die Probleme haben. Wir müssen irgendwie zu denen kommen und müssen irgendwie genügend von denen finden, dass wir davon überleben können. Die Gehälter, die Mieten, all das fließt. Das zahlen wir ganz normal wie jede Firma und müssen eben dafür sorgen, dass wir genügend Fälle haben, mit denen wir klarkommen. Das ist das Anreizsystem an ganz vielen Stellen echt schräg. So, und auch da, wenn du mich nach einem Wunsch fragst, würde ich mir ein friedvolleres System wünschen, in dem weniger das Geld in so einer Marktsimulation mitfließt, die am Ende irgendwie für eine Menge Probleme sorgt.
Ich habe noch zwei Fragen für dich, genau zwei Fragen. Was bedeutet es für dich, seinen eigenen Weg zu finden?
Das ist eine tolle Frage. Aber im Grunde ist sie vorhin schon beantwortet worden bei dem Fall, von dem ich berichtet habe. Ja. Es ist wirklich wichtig, auch Menschen, die in Not sind, auch Menschen, die sich allein nicht um sich kümmern, also die allein nicht alles regeln können, die Würde zu geben, auch den Stolz zu lassen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Auch wenn es andere Entscheidungen sind, als die ich treffen würde. Das ist ganz wichtig, weil nur dann kann man sich für einen neuen Weg entscheiden. Wenn man Menschen in eine Ordnung zwingt, die nicht ihre ist, dann entsteht daraus keine neue Energie, keine Lebenskraft, keine Motivation. Jeder Mensch muss die Chance haben, sich selber entwickeln zu dürfen, wie er das möchte. Im Rahmen, solange es andere Menschen nicht schädigt natürlich. So, und das ist der Kerngedanke von Sozialarbeit. Aber auch der wird in Berlin im Hilfssystem leider immer wieder vergessen.
Ich habe noch eine letzte Frage. Das ist die Frage, die die meisten Gäste aus der Bahn wirft. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
Das ist die einfachste Antwort der Welt für mich. Bitte My Life, My Way von Agnostic Front.
Easy peasy. Super, Marco. Es hat mich super gefreut, dass du hier warst. Und ich wünsche dir alles Gute und My Way alles Gute. Und vielleicht können wir irgendwann nochmal erneut uns treffen für ein weiteres Gespräch.
Tillmann, ganz herzlichen Dank. Es hat mir total Spaß gemacht, mit dir heute Nachmittag zu reden. Ich hoffe, Julius kommt irgendwann trotzdem wieder wohlbehalten auf seinen Podcast-Sessel. Aber du warst eine richtig gute Vertretung.
Super. Danke dir.
Ich danke dir.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald. Dein Julius.